Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich. Mein heutiger Gast, Dr. Marc Olefs, herzlich willkommen bei Care.
Schönen guten Tag.
Und wie immer stelle ich auch unseren heutigen Gast kurz am Anfang vor. Marc Olefs studierte Meteorologie und Geophysik an der Universität Innsbruck und ist seit 2018 Leiter des Departments Klimafolgenforschung an der Geosphere Austria. Das ist die Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie in Wien. Er ist ausgewiesener Fachexperte im Bereich Gebirgsklimatologie und globaler Klimawandel sowie Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Meteorologie. Seine Arbeit umfasst zahlreiche wissenschaftliche Publikationen, Vorträge und Medienauftritte und Care Österreich freut sich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit ihm. Ganz am Anfang würde ich gerne eine Einordnung machen, wo ich glaube, doch einiges an Verwirrung herrscht. Was ist eigentlich der zentrale Unterschied zwischen Wetter und Klima? Und wenn wir sagen, das Wetter war immer schon so, was regen wir uns eigentlich auf? Also was ist wirklich der zentrale Unterschied?
Also die Unterscheidung ist tatsächlich wirklich wichtig, weil wir immer wieder merken, dass die beiden Begriffe sehr stark miteinander vermischt werden. Kurz gesagt ist Wetter das, was wir spüren und merken und auch messen, wenn wir rausgehen. Also wenn es jetzt 13,2 Grad Celsius und 78% Luftfeuchtigkeit hat, das ist der aktuelle Zustand der Atmosphäre, den wir draußen spüren. Klima ist der die Statistik daraus über typischerweise 30 Jahre und länger, wobei es darum eben, und das ist ganz wichtig, nicht nur um die Mittelwerte geht, sondern auch um die Extremwerte. Also wie haben sich Hitzetage oder wie hat sich Starkregen verändert? Wenn wir es in einem Satz sagen würden, dann würden wir sagen, Wetter ist das, was wir heute ansehen und Klima ist das, was wir im Kleiderschrank haben. Und das ist zwischen hier und Afrika auch deutlich unterschiedlich.
Aber es ist ja dann direkt miteinander verbunden.
Es ist direkt miteinander verbunden und wir spüren tatsächlich, dass durch die menschengemachte Klimaerwärmung immer mehr Klima im täglichen Wettergestehen vorkommt und messbar ist. Das heißt, wir spüren immer mehr, wenn wir lange Reihen von solchen Wetterextremen anschauen, wie zum Beispiel den Starkregen, den wir jetzt in Niederösterreich und in Wien und anderen Teilen Österreichs erlebt haben. Wenn wir uns da die langen Reihen anschauen, dann merken wir eben, dass diese Wetterextreme tatsächlich intensiver und teils auch häufiger werden. Und deswegen sprechen wir davon, dass wir eben im täglichen Wetter auch immer mehr den menschengemachten Fingerabdruck tatsächlich messen, beobachten und wie es die Klimamodelle eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten auch vorhergesagt haben und die Physik eben, die dahinter steckt, die ist mehr als 100 Jahre alt. Ende des 19. Jahrhunderts wurden diese Zusammenhänge zwischen menschengemachten Treibhausgasemissionen und dem Resultat, dass sich die gesamte Erde erwärmt und infolgedessen Wetterextreme und andere Dinge eben mit vielen negativen Konsequenzen für alle Lebewesen auf der Erde manifestieren, ist altbekannt und manifestiert sich jetzt immer stärker eben in den Beobachtungsdaten.
Weil das fällt mir als Medienkonsumentin schon auf, dass selbst manche Experten teilweise sagen, naja, das ist jetzt nur Wetter, was wir jetzt sehen. Aber es hängt dann sehr wohl mit dem Klimawandel zusammen, oder?
Deswegen ist es eben wichtig, lange homogene, einheitliche Messreihen zu haben, überall auf der Welt. Und wenn wir uns diese Messdaten anschauen, dann sehen wir eben zum Beispiel, dass die Tage mit starken bis extremen Regen seit den 60er Jahren in Österreich um 30% zugenommen haben oder starker, kurzzeitiger, extremer Regen seit den 80er Jahren um 15% sich intensiviert hat oder die Hitzetage dreimal so viel geworden sind im Vergleich seit den 60er Jahren.
Gut, das merken wir alle. Das brauche ich nicht einmal die Statistik bemühen, das ist auch subjektiv.
Genau.
Spürt man das. Richtig. Jetzt haben Sie schon richtig gesagt, das Ende des 19. Jahrhunderts, das bei uns schon bekannt war. Wie sieht das weltweit aus, die Wetterdaten? Hat man die generell so lang für alle Kontinente?
Also wenn wir über den menschengemachten Klimawandel, also den aktuellen Klimawandel reden, dann nehmen wir als Referenzperiode immer den sogenannten vorindustriellen Zeitraum her. Das ist die Periode 1850 bis 1900. Das ist ein Zeitraum, wo wir eben von den Beobachtungsdaten her wissen, dass der menschengemachte Einfluss auf das Klima noch vernachlässigbar klein war, aber eben durch Erfindung und großskalige Anwendung der Dampfmaschine eben um 1750 herum hat dieser Einfluss eben deutlich zugenommen. Wir nutzen praktisch fossile Energieträger, also Kohle, Öl Öl und Erdgas, um unsere Energie zu produzieren. Bei diesem Verbrennungsprozess wird CO2 und teilweise auch andere sogenannte Treibhausgase emittiert. Und die führen eben dazu, dass die Energie, die von der Sonne fast ungehindert zu uns auf dem Erdboden kommt, dann eben weniger gut wieder ins Weltall entweichen kommt. Das heißt, gleiche Energie rein, aber weniger Energie raus bedeutet, die Erde heizt sich langfristig auf. Und das führt eben zum Beispiel beim Niederschlag auch dazu, warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen und führt eben dazu, dass eine Reihe von Wetterextremen dann tatsächlich zunehmen.
Wir sind jetzt sehr stark auf Mitteleuropa, weil wir alle noch unter den Eindrücken dieser Wahnsinnsüberschwemmungen stehen. Gleichzeitig hat es aber auch in Asien massive Überschwemmungen gegeben, in Westafrika. In unseren Nachrichten sieht man jetzt auch von North Carolina in den Vereinigten Staaten. Aber das ist schon etwas, was wir wirklich weltweit sehen. Jetzt ist es quasi auch bei uns angelangt oder stärker bei uns angelangt. Aber betrifft es uns jetzt einfach stärker, weil es hier ist?
Es ist eben, wie Sie richtig erwähnt haben, weltweit zu beobachten. In den USA erleben wir jetzt eben die Schäden des Hurrikans Helene. Auch das nicht der erste Hurrikan, der eben hier durch Sturmfluten und hohe Windgeschwindigkeiten direkte Schäden verursacht. Das zeigt eigentlich nur, dass eben Physik keine politischen Grenzen kennt und die vorhin genannten Zusammenhänge zwischen der fossilen Energienutzung, der Erderwärmung und der Tatsache, dass eben pro Grad Erwärmung Luft um 7% mehr Wasserdampf aufnehmen kann, kleinräumige Wetterextreme wie Gewitter, Starkregen, Windböen, aber auch Hagelkörner größer werden und intensiver werden. Das beobachten wir alle auf der gesamten Welt, weil eben die Erde als Ganzes wärmer wird. Mittlerweile sind wir bei 1,3 Grad eben Erderwärmung im Vergleich zu diesem vorhin genannten vorindustriellen Zeitraum. Das Problem ist, dass eben die Erde in einem energetischen Ungleichgewicht steht. Das heißt, es geht weniger Energie raus, als reinkommt im Ausmaß. Das können wir auch mit Satellitendaten messen von 1,5 Watt pro Quadratmeter. Das wirkt jetzt lächerlich wenig, wenn wir es mit der Beleuchtung
nicht zu gewaltig, ja,
in unserem Raum vergleichen. Ja. Das müssen wir aber 24 Stunden rund um die Uhr summieren und über jeden Quadratmeter der Erdoberfläche. Und als vielleicht nicht so positive Analogie kann man das umrechnen in die Detonationsenergie von Hiroshima-Atombomben. Und das entspricht halt derzeit dieses Ungleichgewicht von 1,5 Watt der Detonationsenergie von 13 Hiroshima-Atombomben. Das ist sozusagen die Zusatzenergie, mit dem wir durch die Nutzung fossiler Energieträger das Erdsystem erwärmen, was dann eben diese Intensivierung von Wetterextremen, den Anstieg des Meeresspiegels zur Folge hat. Und wieder auf das Beispiel von Hurricane Helene zurückzukommen, weil es gerade in den USA aktuell ist. Dort ist eben auch die Kombination von mehreren dieser Faktoren, also Meeresspiegelanstieg, Intensivierung von Hurricanes eben, die haben, der Ozean ist wärmer, kann mehr verdunsten. Gleichzeitig kann die Luft eben um 7% pro Grad Erwärmung mehr Wasserdampf aufnehmen und dieses Meer an verdunsteten Wasserdampf auch über größere Strecken transportieren, wie es auch in der Flutkatastrophe hier war. Und in den USA fühlt dann eben derzeit diese Kombination aus Meeresspiegelanstieg, intensiveren Winden, also Sturm, zu diesen Sturmfluten, die dann wirklich diese zerstörerischen Befund hinterlassen. Das heißt, wir haben es oft eben mit der Wechselwirkung von verschiedenen Effekten zu tun und nicht nur einem einzigen. Und das ist letztendlich der Befund, der sich aus dieser Physik ergibt und den wir jetzt immer stärker
also,
in diesen Weltraum
sehen. Wie Sie das erklären, klingt das ja eigentlich fast also total faktisch logisch. Also Sie sind nicht überrascht, wenn Sie...
Wir sind alles andere als überrascht.
Meldungen sehen.
Genau, die Physiker, Klimaforscher sind alles andere als überrascht, denn eben diese Zusammenhänge, die physikalischen Zusammenhänge kennen wir seit über 100 Jahren. Der Weltklimarat IPCC hat seit vielen Jahrzehnten in seinen Berichten, wo eben der aktuelle Stand, Kenntnisstand der Klimaforschung zusammengefasst, aber auch bewertet wird, damit Entscheidungstragende eben Schlüsse daraus ziehen können, seit vielen Jahrzehnten bereits davor gewarnt. Und die globale Klimapolitik hat das eben bis dato viel zu stark verabsäumt, intensiv genug darauf zu reagieren, indem eben entsprechend klimapolitische Maßnahmen in den Ländern auch beschlossen werden, die dazu führen dann, dass eben diese fossilen Treibhausgasemissionen möglichst rasch auf null runtergehen. Denn das ist auch wichtig zu wissen bei dem Ganzen. Wir können dieses ganze System, also diese Zunahme von Wetterextremen, erst dann auf einem einmal erreichten Niveau stabilisieren, wenn wir global gesehen CO2 klimaneutral sind, also mit allen Treibhausgasen, die durch menschliche Aktivitäten und Landnutzung emittiert werden, wenn die wieder auf netto null runterkommen. Solange das nicht der Fall ist, intensiviert sich das Ganze weiter. Das große Problem, mit dem wir es zu tun haben, und deswegen reden wir auch über das Vermächtnis, das CO2-Vermächtnis, ist das CO2 eben als wichtigstes Treibhausgas, das macht also über 2/3 dieses Effektes aus, bei der Verbrennung vor allem, dass das bis zu 100.000 Jahren in der Atmosphäre bleibt. Das heißt, solange wir keine technischen Methoden haben, dieses CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen, und die sind eben leider noch in den Kinderschuhen, diese Methoden, müssen wir aus jetziger Sicht damit rechnen, dass das auf menschlicher Zeitskala, was wir jetzt erleben, unumkehrbar ist. Das heißt, es geht nicht darum, um auf ein früheres Niveau runterzukommen.
Sondern das aufzuhalten.
Sondern dass es nicht noch viel schlimmer wird.
Also dass die Zunahme der Extremereignisse sich irgendwo auf diesem extremen Niveau einpendelt.
Genau, und
das sprechen wir eigentlich.
Über das sprechen wir eigentlich, und das sollte uns eigentlich noch mehr Antrieb geben, wirklich ernsthaft, noch viel, viel ernsthafter, als wir es derzeit tun eben. Und da ist eben jedes noch so kleine Land gefragt. Mhm. Es wird oft der vermeintlich kleine Beitrag von Österreich mit den 0,2% an den globalen Treibhausgasemissionen genannt. Fakt ist aber, dass wir aus der Physik wissen, dass die Gesamtmenge dieser Emissionen eben diese Extreme nach oben treibt. Das heißt,
jeder muss was tun, die richtig, Großen und die Kleinen.
Und wenn wir jetzt alle kleinen, vermeintlich kleinen Länder zusammenzählen mit ihren Emissionsbeiträgen, wie Österreich zum Beispiel, dann kommen wir auf 30-40% der Gesamtemissionen. Aus der Physik folgt, wenn diese Länder nicht auch auf null reduzieren, erwärmt sich die Erde weiter und das intensiviert sich weiter. Und deswegen haben wir
das auf null reduzieren, ist das wirklich realistisch?
Es ist nicht die Frage, ob es realistisch ist, sondern wir müssen das tun, um sozusagen unsere natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten, weil wir auf dem derzeitigen Erwärmungspfad, dem wir sind, erwarten wir eine globale Erwärmung von 3 Grad am Ende des Jahrhunderts. Derzeit stehen wir bei 1,3 Grad, also
noch nicht mal ganz. Wenn wir das Paris-Ziel nicht schaffen, oder?
Also das Paris-Ziel besteht eben aus 2 Kenngrößen, einmal die 1,5 Grad und dann die 2 Grad. Man hat sich eben 2015 dazu entschlossen, den Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und möglichst nahe 1,5 Grad zu halten. Fakt ist, jede Tonne CO2 mehr verschärft eben die Problematik für uns allen. Das heißt, es ist einerseits nie zu spät, aber auf der anderen Seite wissen wir, dass wir mit steigenden Temperaturen dann auch die Wahrscheinlichkeit für sogenannte Kippelemente, Kipppunkte erhöhen. Also da geht es zum Beispiel darum, dass eben die globale Ernährungssicherheit massivst gefährdet wäre, wenn der sogenannte Golfstrom tatsächlich zusammenbrechen würde. Das heißt, das sind wirklich massive, drastische Änderungen mit globalem Maßstab, die nicht nach und nach kommen. Die gilt es eben mit aller Macht zu vermeiden, und deswegen ist es eben so wichtig, möglichst nahe an den 1,5 Grad zu bleiben und nicht darüber zu reden, dass es sozusagen einmal, wenn wir drüber sind, dass es dann zu spät ist. Das ist auf keinen Fall die Schlussfolgerung, sondern wir müssen so nahe wie möglich an den 1,5 Grad Celsius bleiben, um eben die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten.
Ich meine, in gewisse Teile der Erde, wo CARE auch sehr stark tätig ist, wir sind ja eine global tätige Organisation, da ist die Nahrungssicherheit ja schon lange nicht mehr gegeben. Also wenn ich nur an die Sahelzone denke, das war immer extrem, aber das wird immer extremer, und man spricht ja auch schon teilweise davon, dass gewisse Landstriche nicht mehr bewohnbar sind, auch wegen der Wahnsinnstemperaturen, die dort herrschen, und auch keine Landwirtschaft mehr ermöglichen. Wir sehen gerade, dass wir, und das ist meistens nicht nur Klima, sondern da kommen dann auch noch Konflikte, lokale dazu, also dass sich eine Riesenhungersnot bedingt, auch durch die klimatischen Verhältnisse in Ostafrika, im Sudan, und natürlich durch den nationalen Konflikt verschärft. Wie gesagt, also in den Ländern, in denen wir tätig sind, als Hilfsorganisation, geht es also ganz selten um eine Sache, sondern es sind sich überlagernde, existenziell bedrohliche Phänomene. Und das Klimaphänomen spielt überall eine massive Rolle. Und CARE spricht in diesem Zusammenhang von Anpassung, weil die Länder, die das so heftig betrifft, haben nicht so wahnsinnig viel einzusparen, wie die Industrieländer. Das heißt, die kämpfen jetzt schon mit den Auswirkungen massiv, können damit ganz schlecht umgehen, weil es also nicht so einen hohen Grad an Technisierung gibt wie bei uns. Und haben aber jetzt schon, also wirklich mit existenzbedrohenden Lebenssituationen zu kämpfen und sind dem ziemlich ausgeliefert. Und das nicht nur in der Sahelzone. Also auch in Südasien sieht man das sehr stark. Wir reden alle von, jetzt nicht aus Urlaubsgründen, aber wir wissen alle, dass Inselstaaten wie die Malediven schwerst bedroht sind, dass sie versinken, wenn der Wasserspiegel weiter steigt. Ist das Verständnis, weil ich bin ja, jeder von uns ist irgendwo in seiner Arbeitsblase, ist das Verständnis dafür sehr ausgeprägt, Ihrer Erfahrung nach? Weil mir kommt sehr stark vor, wir diskutieren das jetzt, weil es uns unmittelbar betrifft.
Also ich glaube, gerade wenn man jetzt wieder über Anpassungs- und Schutzmaßnahmen in Österreich diskutiert hat in den letzten 10 Tagen aufgrund der Flutkatastrophe, dann vergisst man eben, dass der Klimawandel, wenn man ihn global betrachtet, der menschengemachte Klimawandel, zu einer massiven Erhöhung der Ungleichheit auf der Erde führt, aus den von Ihnen auch genannten Gründen, weil eben in den entsprechenden Ländern, hauptsächlich eben im tropischen Bereich, nicht die Ressourcen für diese technischen Anpassungsmaßnahmen vorhanden sind, die wir uns hier leisten können. Und deswegen haben wir eben, wenn wir an diese Emissionsreduktionen denken, vorhin eben auch nicht nur Verantwortung für uns, sondern Verantwortung eben auch für diese Länder und diese Menschen, die eben in Gegenden leben, die einerseits jetzt schon stärker davon betroffen sind, andererseits eben nicht die Ressourcen haben, sich dann technisch noch besser davor zu schützen. Das ist auch mit ein Grund eben, was Sie vorhin mit den Inseln angesprochen haben, dass man im Pariser Klimaabkommen damals neben den 2 Grad auch die 1,5 Grad eingeführt hat, weil diese Inselstaaten natürlich, also da ist weniger das Problem, dass die Inseln physisch oder faktisch untergehen, sondern das Problem ist, dass Sturmfluten, wie wir es jetzt beim Hurricane in den USA erleben, wahnsinnig zerstörerisch sind auf diesen Inseln, weil man eben nur so knapp über dem Wasserniveau ist. Das ist das Hauptproblem und die spüren es natürlich viel, viel rascher. Und daran müssen wir auch denken, wenn wir eben mit Wetterextremen hier zu kämpfen haben, dass wir nicht die einzigen Betroffenen sind auf der Welt und eben diese Verantwortung für die anderen auch
haben. Und sie werden jetzt nicht versinken wie Atlantis im Film, aber wenn das öfter vorkommt, und das wird ja sogar schon bei uns jetzt diskutiert, ist nicht sehr populär, aber dass man sagt, naja, wenn man jetzt 3-mal überflutet war in den letzten 10 Jahren, muss man sich die Frage schon stellen, ist das ein Gebiet, wo ich weiter wohnen möchte, auch wenn es keine schöne Frage ist. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Inselstaaten, weil wie oft kann man das existenziell aushalten? Und wir dürfen nicht vergessen, dass außerhalb von der Europäischen Union jetzt Klimaversicherungen eher nicht vorhanden sind. Also was hin ist, ist hin. Und das musst du dann selbst wieder organisieren. Ja.
Das ist richtig und wir brauchen auch gar nicht unbedingt so weit weggehen, sondern wenn wir hier bei uns vor die Haustür schauen, haben wir dieses Problem auch schon. Wir haben jetzt schon die Situation, dass in bestimmten betroffenen Gegenden aufgrund von Murenabgängen und anderen Extremwetter ausgelösten Ereignissen eben teilweise Häuser oder Grundstücke in die sogenannte rote Zone gelangen, die vorher vielleicht in einer gelben waren. Das bedeutet dann nämlich für den Grundstückeigentümer, dass im Prinzip sein Hab und Gut nur ein Bruchteil wert ist. Und deswegen werden wir nicht müde zu wiederholen, dass eben die Folgen des Klimawandels jetzt schon unsere Wirtschaft bedrohen, nicht irgendwann in Zukunft und nicht nur irgendwo in fernen Ländern, sondern hier bereits bei uns vor der Haustür. Und das gilt natürlich nochmal viel, viel intensiver eben für diese Länder, die wir vorhin angesprochen haben, die eben diese Schutzmaßnahmen.
Ich schlage natürlich aufgrund der Tätigkeit von CARE immer den globalen Bogen, weil den vergegenwärtigt man sich ja dann meistens bei irgendwelchen Vorträgen oder Veranstaltungen, wo eh nur Zuhörerinnen sitzen und Zuhörer, die das wissen oder aus eigener Anschauung kennen. Aber es ist ganz klar, dass also bei uns akuter Handlungsbedarf besteht. Jetzt habe ich gelesen in der Vorbereitung auf heute, und wir wollen natürlich nicht hier politisieren, aber Sie sind nicht zufrieden mit Österreich und haben Österreich für die Klima, wenn ich es richtig zitiere, die Klimapolitik oder die Umsetzung der Klimaziele ein genügend gegeben, was jetzt nicht so eine tolle Note ist, oder?
Ja, ich glaube, man muss das von 2 Seiten betrachten. Erstens, es gibt wirklich positive Dinge, die man jetzt als in puncto Klimapolitik von der noch aktuellen Bundesregierung als Fazit geben darf, das ist vor allem die Errungenschaft der ökosozialen Steuerreform. Also die Tatsache, sozusagen CO2 einen Preismascherl zu geben, um eben diesen Anreiz zu schaffen, schneller auf klimafreundliche Lebensweisen umzusteigen. Da sind sich alle Klimaökonomen einig, die einzelne wichtigste Maßnahme, die es überhaupt gibt auf der Welt. Der CO2 hat zwar noch einen zu geringeren Preis da, im Ausmaß von ungefähr 45 Euro derzeit. Der sollte eigentlich mehr in Richtung 100, 150 Euro liegen, gemessen an den tatsächlichen Schäden, den man einer Tonne CO2 eben da über viele hunderte von Jahren zuschreibt. Daher kommt eben diese Berechnung auch. Wir haben aber auch auf der anderen Seite erlebt, dass eben gewisse Gesetze, wie zum Beispiel das Erneuerbaren-Wärmegesetz, letztendlich noch durch den Koalitionspartner eben aufgeweicht wurde. Man hat sich da jetzt mittlerweile nur auf Neubauten beschränkt, wo man eben den zwingenden Verzicht auf das fossile Heizsystem vorschreibt. Tempo 100 kommt nach wie vor nicht als einzelne billigste und einfachste Maßnahme mit vielen weiteren Vorteilen wie weniger Kosten, gesundheitliche Vorteile und mehr Sicherheit und so weiter. Das Klimaschutzgesetz ist nach wie vor noch nicht beschlossen. Und deswegen muss man sagen, ja, es sind gute Dinge passiert, aber eben gemessen an den Folgen und wie sich diese eben auch global gesehen weiterentwickeln werden, bei einem weiter wie bisher, bei weitem noch nicht genug, deswegen ungenügend.
Ich höre immer, dass Norwegen so ein fantastisches Beispiel ist bei der Umsetzung von klimafreundlichen Lebensweisen für die eigene Bevölkerung. Wie sehen Sie das als Klimaforscher?
Naja, die skandinavischen Länder, also Schweden, denke ich, zählt auch dazu, die haben einen deutlich höheren CO2-Preis, eben wie wir es vorhin erwähnt haben. Das heißt, da sind wir in einem Bereich, der ungefähr real wirklich diese Schäden abbildet, die durch diese fossile Energienutzung entstehen. Auf der anderen Seite haben diese Länder natürlich auch, besonders Norwegen, das Glück, sage ich mal, dass sie sehr, sehr viele Wasserressourcen nutzen können. Dieses Glück haben wir zu einem ähnlichen Teil auch in Österreich. Das heißt, wir haben eine gute Ausgangssituation. Ich denke, letztendlich ist es wichtig und elementar, dass man eben als Entscheidungstragender wirklich verstärkt dieses Gemeinwohl und weniger eben diese Partikularinteressen berücksichtigt. Denn nur so schafft man es letztendlich, sowas wie einen fairen CO2-Preis auch tatsächlich durchzusetzen, eben gegenüber Lobbys, die vielleicht noch eher Interesse daran haben, so viel wie möglich noch rauszuheizen, sozusagen
fossil. Norwegen verkauft ja auch viele fossile Brennstoffe.
Richtig,
hat genau. Ein Großteil seiner Fördermaßnahmen damit finanziert. Deshalb habe ich danach gefragt, weil da frage ich mich dann immer, ist das jetzt wirklich so das Paradebeispiel?
Naja, das Gleiche können Sie, das kann man natürlich lang diskutieren. Ähnliches Beispiel kann man mit China nehmen.
Ja.
China, die Zeit ist aus meiner Sicht lange vorbei, eben mit dem Finger auf China zu zeigen, weil China hat in den letzten Jahren, hat jetzt schon seine 2030 Klimaziele erreicht, hat in den letzten Jahren doppelt so viel ausgebaut wie der ganze Rest der Welt zusammen. Aber ja, natürlich, die tun nebenbei, verkaufen die noch Kohlekraftwerke in Indien und so weiter. Also nobody is perfect. Ja. Aber wir sollten uns wirklich schlussfolgern daraus, uns auf unsere eigenen Aufgaben auch zu konzentrieren und eben bei den internationalen Klimaverhandlungen dann uns auch dafür einzusetzen, dass eben, dass man zu einem bestmöglichen niedrigen Temperaturziel für alle kommt, eben um diese Emissionen einzugrenzen. Ja,
also ich kenne in China aus eigener Anschauung, dass die Luftqualität dermaßen schlecht war, schon vor einigen Jahren, in Städten wie Peking oder Shanghai, die mussten auch was tun und da wird dann auch sehr schnell sehr viel in kurzer Zeit umgesetzt, weil du kriegst einfach keine Luft mehr. Ja. Ähnliches gilt auch für Bangkok, auch die müssen was tun, weil sonst haben sie bei gewissen Wetterlagen kannst einfach nicht mehr atmen. Also viele Dinge passieren schon auch heraus aus einem massiven Erleben, einem kollektiven Erleben, so können wir nicht weitermachen. Und das ist bei uns halt nur sehr punktuell vorhanden, oder?
Ja, die Frage ist, was die Schlussfolgerung daraus ist. Also wir haben, Sie haben es angesprochen, in China, das führt eben, also diese Reduktion von Emissionen führt eben auch dazu, dass die Luft reiner wird. Warum? Weil eben bei diesem Verbrennungsprozess weniger sogenannte Aerosole emittiert werden. Das sind also feste und flüssige Schwebstoffe im Gegensatz zu den Treibhausgasen, wirken physikalisch völlig unabhängig davon, nämlich hauptsächlich kühlend unterm Strich. Diese Luftreinhaltemaßnahmen wurden ja in Europa, aber auch in Nordamerika schon an, beginnend in den 80er Jahren implementiert, eben beim Thema sauren Regens, damals hat man es eben auch gespürt, ja. Die haben jetzt zur Folge, dass durch diese Reduktion dieser Aerosole eben dieser kühlende Effekt immer mehr weggefallen ist und somit die reine, der tatsächliche Wirkung dieser Treibhausgase jetzt zum wahren Vorschein gekommen ist. Das hat also zu einer beschleunigten Erwärmung in Europa und Nordamerika geführt. Mit Blick auf Südostasien oder auch China muss man davon ausgehen, dass auch dort eben diese notwendigen Luftreinhaltemaßnahmen mittelfristig erst einmal dazu führen werden, dass sich eine beschleunigte Erwärmung und somit weitere Intensivierung der Wetterextreme einstellt, bevor man sozusagen das ganze System stabilisieren kann. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese Luftreinhaltemaßnahmen nicht notwendig sind, sondern sie sind aus gesundheitlichem Grund unumgänglich. Wir haben halt jetzt bei uns in Europa zum Beispiel eine so reine Luft wie in den 50er Jahren, sind aber trotzdem viel wärmer. Warum? Weil wir eben mehr Treibhausgase haben und die Wärme dadurch schlechter ins Weitere entweichen.
Das heißt, wenn ich Ihnen zuhöre und ich lese auch sehr viel zu dem Thema, ist der Hauptschlüssel also das Beenden der fossilen Energienutzung.
Richtig, also wenn die aktuelle Erwärmung mit all ihren Folgen, die wir beobachten seit vorindustrieller Zeit, ist zu praktisch 100% menschengemacht. Wir emittieren derzeit fast 60 Milliarden Tonnen an klimawirksamen Treibhausgasen. Das sind 365 4 Kilometer hohe Berge. Ja? Also pro Tag wird ein 4 Kilometer hoher Berg durch die Menschheit an CO2 emittiert. Und das hat eben die genannten Folgen. Und deswegen führt kein Weg daran vorbei, diese Emissionen so schnell wie möglich auf Null zu reduzieren.
Und weil es mich auch selbst interessiert, das heißt, ich halte es nicht für wahnsinnig realistisch, dass wir alle unsere Mobilität komplett einschränken werden. Gibt es alternative Energieformen, die das dann wirklich auffangen können, diesen Wahnsinnsbedarf an Energie, den die Welt hat? Und wir sehen ja jetzt auch eine neue Welle der Digitalisierung global über uns hereinbrechen, möchte ich fast sagen. Und da stehen alle Zeichen drauf, wir werden mehr Energie brauchen als weniger. Ist das zu schaffen bei gleichzeitig steigendem Energiebedarf, dass wir aus alternativen Quellen weltweit betrachtet wirklich auf Null kommen, was die CO2-Emissionen betrifft? Oder ist das nur im Modell zu schaffen? Das heißt ja nicht, dass ich nicht dafür bin. Aber ich sehe einfach so viele verschiedene Lebenssituationen, die alle von massiver Armut und Überlebenskampf geprägt sind, dass mich natürlich interessiert, ist das überhaupt möglich?
Vielleicht der wichtigste Punkt, der hier zu nennen ist, den ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt kein, es ist zu spät. Ja? Das heißt, auch wenn wir es jetzt nicht zu 100%ig schaffen, klimaneutral zu sein, jede Tonne CO2, die wir einsparen, vermindert das Leid heute und in Zukunft für uns und noch in höherem Ausmaß für ärmere Länder. Das ist einmal wichtig zu nennen. Das heißt, wir müssen nicht mit aller Gewalt die Klimaneutralität schaffen. Es muss uns aber bewusst sein, dass wir nur dadurch die Folgen, die Verschärfung der Folgen stabilisieren können. Das ist wichtig. Ob wir es schaffen, kann ich Ihnen heute auch nicht sagen. Aber Fakt ist, dass wir genug Technologien und die Technologien haben. Also Stichwort bei der Mobilität ist das heiß umstrittene Thema. E-Mobilität zum Beispiel ist einfach aus wissenschaftlicher Sicht auch Fakt, dass es rein von der Energieeffizienz im Vergleich zu Wasserstoff, wenn man jetzt die Einzel-Individualmobilität anschaut, mit Abstand das effizienteste Mittel der Wahl ist. Wenn man große Güter transportiert, dann macht Wasserstoff punktuell
aber nicht Sinn. Individualverkehr,
so genau. Oder auch dieses Thema E-Fuels, also dass man sozusagen irgendwo, wo viel Wind weht in Südamerika, dort E-Fuels produziert, indem man eben CO2 aus der Atmosphäre absaugt und das dann teuer mit dem Schiff nach Europa transportiert. Da sind so viele Ineffizienzen in dem System drin, dass das sicherlich keinen Sinn macht. Das heißt, Fakt ist, wir müssen unser Energiesystem, und das passiert ja jetzt derzeit schon in Österreich und auch in Europa, elektrifizieren.
Ja.
Der IPCC-Bericht zeigt auch ganz klar, dass das eben machbar ist, aber dass wir eben viele Hürden, wenn es um Partikularinteressen geht und auch welche Technologie wir verfolgen, genau, dass wir uns da nicht in Ideologiedebatten jetzt verfangen dürfen, weil das alles eben Zeit kostet. Das heißt, es geht nicht um das Thema, ob Technologieoffenheit ja, nein, sondern was wir brauchen, ist Technologieklarheit, und die ist aus wissenschaftlicher Sicht ganz klar gegeben, wird derzeit auch in Österreich jetzt durch die aktuelle Bundesregierung schon stark umgesetzt. Die Netze müssen umgebaut werden. Eben wir müssen eben diese Stromnetze auch fit machen dafür. Und letztendlich kann man sich das im Endausbau dann vorstellen wie ein großes verteiltes Netz von Batterien, das sozusagen auch dieses Stichwort, manchmal geistert auch der Mythos herum, dass sozusagen, wenn keine Sonne am Himmel scheint und kein Wind weht, dass wir dann keine Energie produzieren können. Wir können sehr gut speichern eben einerseits. Andererseits wissen wir, dass sich saisonal eben die Erzeugungskapazität aus Wind und Sonne sehr gut abwechselt. Also im Winter haben wir mehr Wind, im Sommer haben wir mehr Sonne. Und mit den entsprechenden Speichermöglichkeiten ist im Endausbau ja jedes einzelne E-Auto oder jede einzelne kleinere Batterie ist ein zusammengeschalteter Speicher. Was man dann braucht, ist eben dann auch dank KI sozusagen eine intelligente Steuerung, wo wir eben dieses Laden und Entladen entsprechend intelligent steuern können. Das heißt, das ist alles machbar. Das sagen auch die entsprechenden Experten. Aber man kann halt diese Aufgabe nur stückchenweise abarbeiten. Und da braucht es entsprechend auch das Vertrauen in die Zahlen und in die Fakten auf diesem Weg hin. Wir können halt eben leider nicht unser Tun auf null reduzieren, sondern wir müssen das, was wir tun, einfach anders tun, mit sauberen Energieformen. Darum geht's, und das ist auch wichtig, eben dieses Bild im Kopf zu behalten, dass es nicht darum geht, unser Tun und unser Wohlstand. Es geht eben gerade darum, unseren Wohlstand zu erhalten, auch hier in Österreich und in anderen Ländern, auf null runterzustellen, sondern es geht eben darum, dass wir diese natürlichen Lebensgrundlagen bestmöglich erhalten können.
Auch für zukünftige Generationen. Wir dürfen ja nicht nur an uns selbst denken. Was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, nicht in dem Gespräch jetzt, sondern auch schon vorher, in den ganzen vorherigen Debatten, wenn man das liegt ja jetzt alles am Tisch. Das sind ja wissenschaftliche Fakten. Das brauche ich ja nicht glauben, das kann ich beweisen. Warum haben so wenige Lust, da ordentlich mitzumachen? Ist es nicht gut kommuniziert? Ist es vielleicht zu ideologisiert? Weil das ist ja völlig einleuchtend, was Sie hier erzählen. Da denkt man sich, naja, also dann, woran liegt's? Weil wir sehen ja eigentlich einen Backlash, gerade was E-Mobilität betrifft. Habe ich auch die letzten Zahlen verfolgt. Also die Privatzulassungen gehen zurück. Die waren eh nicht berühmt, die gehen noch weiter zurück. Und wir reden ja jetzt hier von Europa und nicht nur von Österreich. Das sind ja auch wirtschaftliche Auswirkungen, die enorm sind. Warum hat man so wenig Lust und Werf, dass man jetzt sagt, weil Sie haben vorher gesprochen, das weiß man, man braucht aber auch eine gewisse Planungssicherheit. Warum schlenkert man da so hin und her?
Na, ich denke, es gibt zwei Aspekte. Einmal die Sicht aus der Perspektive des Individuums und die strukturelle, die politische, der politische Aspekt. Aus Sicht des Individuums ist natürlich oft die Bequemheit. Also das hat ganz viel mit Verhaltensmuster, auch wenn wir speziell an die Ernährung denken zum Beispiel, hat ganz viel mit Bequemlichkeit oder mit Gewohnheiten zu tun.
Das Grundproblem hat sich de facto viel geändert in den letzten Jahren. Es wird aber so drüber gesprochen, als ob jeder sich einen ganzen Tag von Schnitzel ernähren würde, was überhaupt nicht mehr stimmt. Der Fleischkonsum ist gesunken, und zwar drastisch. Also was ist das? Wovon reden wir hier?
Naja, das Grundproblem ist natürlich, dass diese fossilen Energieträger so tief verwurzelt sind in unseren Lebensstrukturen, egal ob wir über Mobilität, Hauswärme oder irgendeine Dienstleistung, wenn wir bei Amazon uns was bestellen oder was reden, dass wir in allem, was wir eigentlich tun, wir haben nach wie vor noch 80% des Energiebedarfs wird global gesehen nach wie vor noch aus fossilen Energieträgern gestillt. Ja, das muss man, da darf man nicht vergessen.
Weitaus größte Teil.
Genau. Das heißt, in fast allem, was wir tun, nach wie vor, trotz dieser ganzen positiven Änderungen, die wir sehen, haben wir noch einen relativ hohen Anteil an fossilen Energieträgern. Mhm. davon wegzukommen, ist einfach mal rein aus der Tatsache gesehen sehr schwer. Dann haben wir, ist der Mensch ein Gewohnheitstier, möchte sich nur ungern auf so angewohnte Lebensweisen ändern und so weiter. Und der Preis spielt dann natürlich auch eine Rolle. Also das sagen auch alle Klimaökonomen, wenn wir vor allem den CO2-Preis wieder nehmen, wenn ich das Beispiel vom E-Auto nehme. Warum schafft der Staat nicht deutlich höhere, deutlich massive Förderungen? Wir fördern nach wie vor. Das ist sozusagen auch eine Sache, die aktuelle Bundesregierung leider nicht geschafft hat, abzuschaffen. Wir haben nach wie vor noch massive Förderungen in fossile Energieträger. Wenn Sie heute ins Dieselprivileg oder wenn Sie in den Flieger steigen, Kerosin wird nach wie vor gefördert. Damit graben wir schaufen wir uns das eigene Grab. Warum wird dieses Geld nicht genommen und zum Beispiel darin investiert, dass eben ein E-Auto noch deutlich billiger wird und somit ein viel, viel größerer Anreiz geschaffen wird? Die Klimaökonomen sagen uns eben, dass es das leider ohne dieses Preismarschall, ohne dass es jeder im Geldbörsel spürt, und deswegen ist ja diese ökosoziale Steuerreform so wichtig, wird es nicht funktionieren. Und die geniale Idee ist ja, dass diese Einnahmen, die aus dieser CO2-Bepreisung entstehen, dass die per capita rückverteilt werden. Das passiert in Österreich in Form des Klimabonus. Das heißt, es ist kein Geld, was irgendwo seitens des Staates gehortet wird, sondern es wird wieder zurückgegeben. Das heißt, wenn ich mich heute dazu entschließe, möglichst klimafreundlich zu sein und möglichst weniger dieser fossilen Energieträger zu nutzen, dann habe ich mit diesem System unterm Strich mehr im Geldbörsel.
Genau. Dieser Mechanismus ist ja wirklich gut gelungen, das muss man ehrlich sagen.
Aber er hat eben
Haben andere Länder nicht geschafft,
genau. Es gibt also viele Länder, die gar keine, also zum Beispiel auch Deutschland, keine CO2-Steuer haben. Das Problem, was wir derzeit in Österreich noch haben, ist, dass dieser Preis, eben dieser Einheitspreis noch zu gering ist im Vergleich zu den Schäden, die da tatsächlich entstehen. Das ist die strukturelle Sichtweise. Und dann gibt es natürlich noch diese Partikularinteressen, die sowohl den Entscheidungstragenden das manchmal schwer machen, das Gemeinwohl als oberste Priorität zu wahren. Und letztendlich versucht natürlich auch die fossile Lobby und andere, die davon profitieren, Mythen zu streuen. Also zum Beispiel die Existenz des menschengemachten Klimawandels zu leugnen oder zu sagen, wir können uns eher an alles anpassen oder wir haben eh genug Zeit. Und diese Mischung sozusagen, die schafft eine Art psychologischen Sturm. Also der Klimawandel ist letztendlich ein psychologischer Sturm, der den Menschen komplett überfordert. Wir schaffen es manchmal nicht, Wetter und Klima auseinanderzuhalten. Wir bekommen in sozialen Medien und in der Öffentlichkeit teilweise diese Mythen geliefert, sehen teilweise auch nicht nachvollziehbare Aktionen eben seitens von Entscheidungsträgern, dass man jetzt einen Verbrennergipfel macht zum Beispiel und sich in Ideologiedebatten verzettelt. Und ich denke, dieser Mix, der führt letztendlich dazu, dass eben doch noch zufällig viele Menschen dann verunsichert werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, das zu tun, was wir hier heute tun.
Ich wollte gerade sagen, deshalb ist es ein wichtiger Beitrag, dass man wirklich faktenbezogen ruhig und nicht ideologiegetrieben auch die Fragen stellen kann und die Fragen auch so erörtert, dass sie möglichst alle verstehen. Ich halte das für sehr wichtig und deshalb schätzen wir das auch so, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich würde zum Schluss ganz gerne noch auf ein Thema kommen, das ja auch wirklich massiv präsent ist, nämlich den Tourismus. Wir haben es schon kurz angesprochen, Kerosin ist immer noch bevorteilt im Preis, ist einer der schmutzigsten Treibstoffe, soviel ich weiß. Es gäbe schon Alternativen, davon gibt es aber viel zu wenig. Und wir sehen, dass der globale Flugverkehr also massiv im Steigen begriffen ist, auch dem geschuldet, dass in den letzten Jahren natürlich sehr viele Menschen aus Asien reisen konnten, sehr viele Menschen aus den osteuropäischen Ländern reisen. Also es hat sich wirklich, es explodiert, die Anzahl der Menschen, die unterwegs sind. Aber gemessen an der Weltbevölkerung ist es eigentlich kein so großer Teil. Aber wir sehen in gewissen Zentren einen Übertourismus, wo die Emissionen ein Teil sind, der sowieso alles droht kaputt zu machen, was existiert. Wie geht man das an, ohne dass es zu ideologisch oder zu einschränkend wird? Und wer wird in Zukunft bestimmen? Weil auf vieles habe ich ja gar keinen Einfluss. Ich kann natürlich, wenn ich in den Flieger steige, meinen Flug kompensieren. Tue ich auch. Bin ich aber nicht sicher, ob das wirklich dann dem zugute kommt, wofür ich es ausgegeben habe. Ich kann nicht bestimmen, ob die Auer oder bitte keine Fluglinien nennen, ob eine Airline mit alternativen Treibstoffen fliegt oder nicht. Also wie soll man das angehen, dass sich da jetzt einmal wirklich etwas ändert, ohne dass gleich die Debatte kommt, naja, wollen dann nur mehr die Leute fliegen, die diese enormen Preise zahlen können, weil das will auch niemand. Und den Übertourismus will auch niemand. Also.
Naja, über schlechte Gewissen wird's nicht funktionieren. Das ist auch nicht zielführend, weil es die Gesellschaft eher spaltet. Mhm. Das heißt, wir landen wieder beim Preis letztendlich. Da sind wir dabei, dass wir eben derzeit Kerosin fördern, anstatt es teurer zu bepreisen. Also das wäre, denke ich, ein wichtiger Hebel. Also zumindest dem Flug auch den wahren Preis zu geben und nicht einen künstlich vergünstigten Preis. Letztendlich, wenn wir jetzt an Österreich denken, auch entsprechend mehr Werbung dafür zu machen in Österreich oder zumindest im nahen Umland, umgebenden Ländern, mehr Urlaub zu machen. Der Tourismus hat, denke ich, ein riesiges Potenzial, diese Bewusstseinsbildung auch zu vollführen. Wir haben mal vor ein paar Jahren in einem Buch mit zwei Kollegen den sogenannten Paris Lifestyle beschrieben. Die Idee ist, dass man eigentlich beim Tourismus, wo wir ja durch die verschiedensten Komponenten des touristischen Angebots, also Mobilität, Beherbergung, Unterkunft, Verpflegung und Attraktionen vor Ort, haben wir ja im Prinzip fast alle typischen Komponenten eines täglichen Lebens beisammen, wo man dann eben zeigen kann, dem Gast auch letztendlich, wie ein klimafreundlicher Lebensstil vor Ort möglich ist. Das heißt, man kann versuchen, hier in Österreich zum Beispiel, und da gibt es schon ein paar tolle Beispiele, die sogenannten Alpine Pearls zum Beispiel, also Destinationen, die sich das zum Ziel gesetzt haben, eben klimafreundlich zu sein, letztendlich am Beispiel eben der Ernährung, der Mobilität vor Ort zeigen, wie eben dieser Übergang in Richtung eines klimaneutralen Lebens bereits heute möglich sein könnte, mit dem Ziel, dass die Gäste eben dieses Wissen mit nach Hause nehmen und dann weiterzuleben. Also deswegen der Name Paris Lifestyle, eben benannt nach einer attraktiven, modernen Stadt, die übrigens im Thema Klimaschutz mindestens so weit ist wie Wien, wenn nicht noch weiter, mittlerweile mit der neuen Bürgermeisterin und eben nach den Pariser Klimazielen auch. Also das wäre, beim Tourismus sehe ich ja große Chance eben der Vermittlung und der Bewusstseinsbildung.
Dass man auch Lust drauf kriegt, das auch, weil grüne Städte fällt
genau, oder auch wenn wir beim Essen sind, eben es gibt mittlerweile so viele tolle vegane Gerichte, die wirklich schmackhaft sind. Das war vor 10 Jahren noch ganz anders. Und gerade bei diesen Gewohnheitsaspekten geht es oft nur mal darum, mal Neues kennenzulernen, etwas gezwungen zu werden, sozusagen mal was kennenzulernen. Und dann kommt man vielleicht drauf, dass es eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, wie man es vielleicht von früher mal in Erinnerung hat oder wirklich eine tolle Alternative ist. Und das gehört halt bei dieser ganzen Transformation mit dazu, sozusagen im Kleinen zu zeigen, wie es gehen kann.
Also ich bin grundsätzlich nach 30 Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit überhaupt nicht dafür, dass man jemand zu etwas zwingt. Gerade beim Essen haben wir da auch unsere Erfahrungen gemacht als Care. Aber ich würde sagen, was ich schon verorte, und in allen Altersklassen vor Ort, man hat ja auch als Mensch oft Lust auf Neues. Und diese Lust auf Neues und wirklich mit Leading by Example, da kann man schon auch einiges erreichen. Und wie gesagt, der Fleischkonsum, der Alkoholkonsum, das geht alles massiv zurück, was man gar nicht annehmen würde, wenn man die öffentliche Debatte dazu verfolgt, weil wir alle viel gesundheitsbewusster geworden sind. Und ich glaube, dass auch viele Bürger und Bürgerinnen auch in der Europäischen Union umweltbewusster sind als die Verantwortlichen. Sie nicken, Sie stimmen mir zu.
Ja, aber ich möchte diese Gewohnheitssache erwähnen. Also ich hatte einen wahnsinnig positiven Aha-Effekt, als ich vor ein paar Jahren das erste Mal selber in einem E-Auto gesessen bin und gemerkt habe, wie leise und wie angenehm das eigentlich ist, sich in einem Elektroauto fortzubewegen im Vergleich zu einem Verbrenner. Und das sind, glaube ich, genau diese Beispiele. Also wenn man jetzt als Gast zum Beispiel im Rahmen von einer Reise dann mal die Chance bekommt, ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen über E-Autos schimpfen und noch nie selber in einem drin gesessen sind. Also das Gleiche mit veganen Gerichten. Das heißt, es geht ganz viel darum, dass man es einfach mal selber erfährt, am eigenen Leib spürt und kennenlernt, wie das ist. Und dann kann man es vielleicht besser bewerten.
Sehr gut. Wir enden mit einer positiven Handlungsaufforderung. Heute bei uns zu Gast Marc Olefs von Geosphere Austria. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Es war wirklich ein spannendes Gespräch.
Sehr gerne.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.